Eins, zwei, drei, los geht's. Herzlich willkommen zu Planvoll und Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Heute live und in Farbe. Martin Siedmeier neben mir und ich übergebe direkt an dich bezüglich der besonderen Anmoderation, Martin.
Lars, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du in Potsdam heute bist und wir tatsächlich das erste Mal einen Live-Podcast aufnehmen und heute mit einem besonderen Gast, worüber ich mich außerordentlich freue, nämlich Frank Elstner.
Und dieser Frank Elstner hat gleich zu Anfang was zu sagen, was euch gar nicht freut. Ich möchte euch nämlich korrigieren. Ihr sitzt auf einmal völlig verkrampft vor diesem Mikrofon. Vergesst dieses Mikrofon, lehnt euch zurück. Man muss nur den Regler vom Mikrofon ein bisschen weiter aufmachen und dann könnt ihr normal reden und nicht unter Spannung. So ist schön. Ja.
Gut, wir sind jetzt entspannter, denn Frank, wir haben schon viele Gespräche miteinander geführt, aber diese Situation ist besonders für mich. Ich hatte es eingangs gesagt, mit einem Profi wie dir zu sprechen, der ja Moderator ist. Und du sagst, der beste Moderator ist, der wenig fragt und der Interviewer viel erzählt. Und das hoffen wir heute mit dir ins Gelingen zu bringen. Und meine Eingangsfrage an dich ist, Frank, du bist heute das zweite Mal hier im Rahmen des Welt-Parkinson-Tags in Potsdam. Hast du eine besondere Verbindung zu Berlin und Potsdam und freut es dich, hier zu sein?
Also zuerst mal habe ich eine sehr besondere Verbindung zu meinem Parkinson. Und es freut mich natürlich auch hier zu sein in Potsdam, weil ich habe hier eigenes Blut in Potsdam. Mein Sohn lebt hier mit seiner Frau und seinem Kind. Ich habe ein wunderbares Enkelkind, ist jetzt 6 Jahre alt. Und malt fantastisch, deswegen habe ich ihm ganz viele Buntstifte mitgebracht. Und Günther Jauch wohnt in Potsdam. Ich kenne viele Menschen, die hier leben, beneide sie um ihre wunderschönen Häuser, beneide nicht diejenigen, die in wunderhässlichen Häusern wohnen und glaube, dass hier eine ganz besondere Mischung zustande gekommen ist. Und was mir aufgefallen ist an Potsdam, ist, dass nachts die Straßen so ruhig sind wie der Chicagoer Friedhof.
Ich hab da eben schon mal mit einem Taxifahrer darüber gesprochen. Ich habe mal versucht, abends in Potsdam, Martin und ich, wir waren auf einer Fortbildung hier gemeinsam, um 1 Uhr ein Taxi zu bekommen. Geht in der Potsdamer Innenstadt. Es war nicht möglich. Es war wirklich nicht möglich. Und der Taxifahrer, der mich gerade von Wannsee gefahren hat, hat gesagt, das sei typisch in Potsdam.
Aber wir haben Berlin vor der Tür und da fahren Tag- und Nacht-Taxis. Deswegen abtauchen in Berlin und in Potsdam wohnen ist, glaube ich, eine gute Kombination. Und wir hatten ja letztes Jahr auch mit Katharina Witt hier eine gemeinsame Veranstaltung gemacht. Da ging es um Sport und Parkinson, wo du dich ja auch sehr engagierst. Und vielleicht sagst du da noch mal 1-2 Worte zu, wie dein Sportprogramm aussieht.
Das ist recht heftig, aber ich wollte noch etwas über Potsdam sagen und die Möglichkeit, in Potsdam einkaufen zu gehen. Ich weiß jetzt wenigstens, wo in Potsdam die Blumengeschäfte sind. Und ich habe ein Blumengeschäft entdeckt, das ist im Hinterhof und man hält es nicht für möglich, dass da noch ein Blumengeschäft kommt. Und da ist eine ganz reizende Frau, die wunderschöne Blumensträuße macht. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, fahre ich vorher dort vorbei, lade mein Taxi voll oder mein Auto, mit dem ich unterwegs bin und überrasche meine Schwiegertochter.
Die sich außerordentlich darüber freut wahrscheinlich.
Ja, und jetzt zum Sport, oder?
Ja, Sport ist ein großes Thema für dich.
Ja, Sport ist, seit ich auf der Welt bin und denken kann, ist Sport für mich ein großes Thema. Mein Vater war ein sehr begabter Fußballspieler und war mal in der Auswahl der tschechischen Nationalmannschaft. Ich bin immer sportlich erzogen worden. Ich war 6 Jahre in einem Internat und in einem Internat gibt es meist mehr Sportangebote als sonst in den Schulen, weil die in ihrem Lehrplan natürlich viel mehr rumhüpfen können, als wenn man in ein öffentliches Gymnasium geht. Und ich bin immer gerne gelaufen, ich habe ganz gut Tischtennis gespielt, ich habe ganz gut Tennis gespielt, ich war ein guter Schwimmer und vor allen Dingen ein guter Taucher. Ich bin bei uns 2-3 Mal durch das Becken in einem Satz getaucht. Das waren dann so um die 70 Meter. Und das konnten nicht viele in der Klasse.
Und ich habe gestern gehört, dass du auch ein guter Fallschirmspringer bist.
Mit 70 habe ich mir den ersten Fallschirmsprung geleistet. Und den habe ich absolviert zusammen mit Eberhard Ginger, schon wieder ein Sportler, einer der besten Turner aller Zeiten, am Reck. Und der hat den Ginger-Salto erfunden, der heute noch geturnt wird.
Aber das ist nicht dein, also du machst nicht den Salto täglich und auch nicht das Fallschirmspringen. Was ist denn dein Standardsportprogramm sozusagen während der Woche?
Ich habe einen Mitarbeiter, der hat Sport studiert, der ist Sportwissenschaftler und der hat dafür gesorgt, dass ich regelmäßig jogge. Also mein Standardprogramm war früher, als ich noch ein bisschen besser in Form war, bin ich so um die 70 Kilometer pro Woche gelaufen. Und ich bin auch mal einen Halbmarathon gelaufen. Ich bin mal im 3000-Meter-Lauf in Dortmund Fünfter geworden. Das war für einen guten Zweck, einen prominenten Lauf. Und ich bin damals von der Zeitung gefragt worden, willst du mitlaufen? Du läufst doch so gerne. Und da habe ich gesagt, ja, wer läuft denn alles mit? Ach, nur so unbekannte Leute. Und dann bin ich da hingekommen und dann waren am Start der deutsche Marathonmeister, der Bundeswehrmeister im 5000-Meter-Lauf und, und. Aber ich bin Fünfter geworden.
Von sieben. Und Tischtennis spielst du im Moment auch sehr diszipliniert.
Also ich habe früher als Kind sehr gerne Tischtennis gespielt, und zwar im Schwimmbad in Baden-Baden. Da gab es eine Steinplatte, das sind diese Platten, die man auch im Winter draußen stehen lassen kann. Und da war ich eigentlich einer der Ungeschlagenen. Also meine Begabung für Tischtennis hat sich sehr früh herausgestellt. Wer mich kennt, weiß, man kann gegen mich nicht gewinnen, wenn man Rückhand spielt.
Okay.
Und wer mich genau kennt, spielt auf die Vorhand und hat schon gewonnen.
Deine Rückhand ist exzellent?
Ja.
Gut. Und hilft es dir hinsichtlich deiner körperlichen Kondition? Merkst du einen Unterschied? Und es ist ja was, was jeder machen kann, oder? Tischtennis spielen kann jeder machen.
Also jeder kann jeden Sport machen.
Ja.
Es kommt nur darauf an, wie man ihn auf sich zukommen lässt. Ich habe geboxt, ich habe Tischtennis gespielt, ich bin laufen gewesen, ich schwimme gerne. Ich war einer der ersten Surfer in Deutschland, das hat mir Peter Kraus beigebracht. Bis ich da gerade draufstehen konnte, bin ich 200 Mal ins Wasser gefallen. Aber Sport ist mein Ding.
Da gucke ich ganz neidisch. Das ist wirklich wichtig, ja. Kann ich leider nicht mithalten, was die sportliche Aktivität angeht. Martin, wie sieht es bei dir aus, der sportlichen Aktivität?
Wir haben ja ein Sportprogramm entwickelt, das wir anbieten. Ein Intensivsportprogramm, das mein Sportwissenschaftler André Intorn vor allen Dingen vertritt. Und da ist man 14 Tage lang absolut in Einzelhaft, habe ich immer gesagt, bekommt man 14 Tage lang erstmal eine Intensivwoche und dann wird mentales Training gemacht und dann werden verschiedene Übungen gemacht. Von morgens bis abends ist man unterwegs und hinterher kann man dann zugeschnitten bekommen von unseren Fachleuten, was ist für dich die richtige Sportart, was kannst du noch in deinem Alter leisten. Und wir haben damit ganz große Erfolge. Wir kriegen Dankschreiben aus aller Welt.
Und ist das speziell für Parkinson-Betroffene zugeschnitten oder kann da jeder hin?
Also ich sage immer, es ist für Parkinson zugeschnitten, damit ich all meinen Parkinson-Kollegen Mut mache. Aber da kann jeder hin.
Mut finde ich ein wichtiges Stichwort bei dir, denn ich habe dich jetzt wirklich ja schon einige Male erlebt und ich finde, du hast was völlig Empathisches natürlich, aber auch was Ansteckendes in deinem Lebensgefühl. Du bist so positiv ausgerichtet. Woher nimmst du diese Energie? Würde mich interessieren. Und hast du einen Tipp vielleicht für andere, woher sie diese Motivation im Leben nehmen können?
Also ich habe darüber noch nicht tief nachgedacht, weil man setzt sich nicht zu Hause an den Schreibtisch und überlegt, warum bin ich mutig? Ich würde auch nicht sagen, dass ich mutig bin. Ich bin neugierig. Und Neugier ist für mich ein Motor, alles Mögliche auszuprobieren. Ich bin mit 70 Fallschirm gesprungen. Ich bin dem lieben Gott dankbar, dass er mich da aus 4000 Meter Höhe mit Eberhard Ginge hat runterspringen lassen, weil das ist ein Gefühl mit einem Adrenalinwert, das man bei anderen Sportarten, glaube ich, nicht so erlebt. Und ich kann jedem nur sagen, auch wenn er 80 ist, springt einmal mit dem Fallschirm und mit einem Fallschirmspringer, der es kann, runter. Der Eberhard hat, glaube ich, 8000 Sprünge. Also der gibt einem die nötige Sicherheit. Ich weiß nicht, was diesen Mut ausmacht, aber mir fällt dazu etwas ein, jetzt spontan. Ich hatte einen Kollegen, der hat mir immer gesagt, Frank, wie du moderierst, das hältst du nicht lange durch. Ich sage, warum? Du sprichst zu schnell. Ich sage, ja, warum soll ich das nicht lange durchhalten? Ja, du wirst ermüden, du wirst es sehen. Du wirst eines Tages feststellen, du hast viel zu schnell geredet, das geht links bei den Leuten raus, rein und rechts wieder raus. Das hat keine Konstanz. Und genau das Gegenteil ist passiert.
Müde bist du nicht. Und ich finde noch ein Zitat, was du mir gesagt hast. Du sagst, du, wenn du aufstehst, du guckst jeden Morgen nach vorne und gar nicht so zurück und bist eben neugierig auf den Tag. Ja. Unabhängig vom Fallschirmspringen.
Nein, nein, ich bin neugierig. Neugier ist mein Motor. Und es ist ja letzten Endes auch mein Beruf. Als Journalist musst du neugierig sein. Wenn du als Journalist keine guten Fragen stellst, kannst du gleich zu Hause bleiben.
Aber dabei doch eine gewisse Menge an Gelassenheit strahlen Sie auch mal aus. Da hatten Sie auch, glaube ich, mal erwähnt in einem Interview, was ich kürzlich nochmal gesehen habe, dass das einfach Sie auch ausmacht, dass Sie gelassen in die Zukunft sehen. Ist das auch Teil der Neugierde auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen?
Viel einfacher.
Viel einfacher.
Gelassenheit ist eine Alterserscheinung.
Ja, das heißt, früher waren Sie nicht so gelassen.
Genau. Also
es ist automatisch gekommen, ja. Darf ich kurz eine Frage stellen zu der Moderation? Es ist mir einfach ein Anliegen. Sie kennen ja wahrscheinlich das Buch Generation Golf und die Einleitung von Florian Illis über sinngemäß die Äußerung, dass man in späteren Jahren nie wieder das sichere Gefühl hatte, an einem bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige zu tun. Als
nämlich
in der Situation
zu werden und sich auf Wetten, das vorzubereiten.
Ja, und das ist tatsächlich auch meine Kindheitserinnerung. Also ich bin ja sozusagen auch in den 70er Jahren geboren und in den 80er Jahren habe ich die Erinnerung daran. Hören Sie so eine Einleitung gerne? Ist das für Sie eine schöne Festlegung oder haben Sie das Gefühl, dass wir das Lebensgefühl der 80er Jahre hinter uns bringen sollten und dass wir zum neuen Deutschland uns aufbewegen sollten? Das ist ja im Moment eine große Diskussion.
Also das geht mir zu sehr in Richtung Politik.
Ja.
Ich glaube, der Florian Illis hat das ganz anders gemeint.
Ja.
Er hat die Situation beschrieben, in der er es erlebt hat.
Ja.
Und er muss da voll ins Schwarze getroffen haben, weil ich werde fast jede Woche von irgendeinem auf Generation Golf angesprochen.
Ja.
Hast du das gelesen? Hast du gelesen, was man damals über dich geschrieben hat?
Ja.
Und ich bin dem Iljes unglaublich dankbar, weil das war eine so positive Aussage zu meiner Arbeit, dass mir das geholfen hat, dass so ein kritischer, kluger Kopf, der hat immerhin die Kulturseite bei der FAZ mitbestimmt, dass ein solcher Mensch so nett über mich reden kann. Und ich bin eitel genug, um mich darüber zu freuen.
Das ist auch sicherlich sinnvoll, sich darüber zu freuen. Und das ist einfach so. Also ich habe so das tatsächlich erlebt, diese warme Geborgenheitsgefühl, was das ausgestrahlt hat. Aber meine Frage geht ein bisschen dahin. Ich habe es letztens mal aufgegriffen. Boris Becker habe das gesagt, dass man zu festgelegt wird als sozusagen Ikone der 80er Jahre. Empfinden Sie das für sich auch so? Also das meine ich sozusagen im negativen Sinne. Dass dieses Bild, dieses unheimlich positive Bild, was da in dem Buch beschrieben wird, dass sozusagen der deutsche Fernsehkonsument, Medienkonsument jemanden in eine Rolle drängt, aus der man nicht mehr rausgelassen wird. Sehen Sie das
also
auch so?
Also, das ist mir passiert.
Ja.
Man hat tatsächlich versucht, mich in diese Wetten, das Rolle hineinzudrängen, aber es ist nicht gelungen. weil ich habe mich dagegen gewehrt, ohne mich dagegen wehren zu wollen. Mhm. Durch Vielseitigkeit.
Ja.
Ich habe 139 Filme über Wissenschaftler gedreht, über Nobelpreisträger. Mhm. Das hat mit Wetten, dass nun überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ich habe so viele verschiedenartige Sendungen gemacht. Seit 12 Jahren beschäftige ich mich zum Beispiel mit Tieren, mit wilden Tieren, mit denen, die vom Aussterben bedroht sind. Der ganze Artenschutz, ein Riesenthema heutzutage. Mhm. Und ich bin ganz stolz auf diese 12 Filme, die ich gedreht habe. Ich habe was für die Koalas getan, für die Elefanten in Sri Lanka, für die Löwen in Afrika. Und ich freue mich. Einer dieser Filme läuft übrigens am Karfreitag abends zur besten Sendezeit 20.15 Uhr im SWR-Programm. Und da kann einer mal einen Blauwal sehen. Das größte Tier auf unserer Welt, habe ich auch nicht gewusst, habe ich alles erst beim Recherchieren dann dazugelernt. Und wenn man im hohen Alter noch so ein neues Thema findet, was einen so berührt, das ist ein Geschenk.
Schön, ja.
Und das würde man nicht finden, wenn man keine Fragen stellen würde.
Ja.
Ich hatte in meiner Sendung einen der größten Papageienforscher der Welt. Und bin so neugierig auf den geworden und habe mir von dem erklären lassen, wie man aussterbende Papageien retten könnte.
Ja.
Dann habe ich gesagt, komm, das machen wir. Und dann sind wir, hat er sein Programm durchgezogen. In der Zwischenzeit ist er Direktor des Karlsruher Zoos. Und wir sind gemeinsam nach Brasilien geflogen mit 2 nachgezogenen Aras und haben der brasilianischen Regierung die geschenkt. In der Zwischenzeit gibt es wieder 20 und er ist ganz sicher, in 5-6 Jahren gehen die wieder freiwillig im Freien fliegen.
Ich finde, das zeigt Ihre Neugierde und Vielseitigkeit. Sie sind ja auf vielen Tanzflächen unterwegs. Und was mich wirklich auch erstaunt, ist, dass Sie auch, wenn wir noch auf das Thema Parkinson fokussieren können, dass Sie auch Ihre Geschichte so öffentlich machen. War das schwierig für Sie und was ist die Hauptbotschaft für andere?
Also das ist ganz einfach. Ich wäre ein Trottel gewesen, wenn ich das nicht öffentlich gemacht hätte. Irgendein Yellow Press Journalist hätte das rausgekriegt. Hm. Und wenn ich mich dazu nicht bekannt hätte, dann hätten die meine Krankheit so schrecklich beschrieben, dass ich keine Lust höchstwahrscheinlich mehr gehabt hätte, weiterzuleben. Weil die übertreiben ja so unglaublich. Parkinson ist eine Scheißkrankheit auf gut Deutsch.
Ja.
Und sie ist immer noch nicht heilbar. Aber sie ist erträglich. Man kann damit umgehen. Und ich habe einen wunderbaren Arzt, den Professor Volkmann in Würzburg, der hat sich mit mir auseinandergesetzt, der kennt meine Fähigkeiten und meine Unfähigkeiten. Und eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe gar keinen Parkinson.
Den wir ja auch gut kennen, der ja auch heute hier ist, Jens Volkmann. Und in dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage an Sie, denn Sie machen ja vielen Betroffenen Mut und geben denen auch Rückhalt, indem Sie das einfach kommunizieren und auch über Sorgen und Nöte sprechen, die damit ja auch verbunden sind.
Martin, ich muss dich jetzt kurz unterbrechen, weil du siehst mich auf einmal.
Entschuldigung, das ist die Ehrfurcht.
Also wir trinken jetzt einen drauf, dass wir uns wieder weiter duzen. Ich bin froh, wenn ich so einen heiligen Martin kenne.
Entschuldige, Frank. Sag uns doch mal als Ärzten, wie deine Erfahrung mit uns in unserer Profession ist und was wir besser machen können. Das ist ja ein Neuro-Podcast, den ja auch ärztliche Kollegen hören, nicht nur Betroffene. Denn was ist so deine Erfahrung, was machen wir als Ärzte gut oder auch schlecht sozusagen in der Kommunikation mit Betroffenen und Angehörigen?
Also ich glaube, dass die gesamte Menschheit, die mit Krankheit zu tun hat, sozusagen in einem Satz genannt werden muss. Man kann nicht sagen, hier sind die Ärzte, hier sind die Spezialisten, hier sind die Forscher, hier sind die Krankenschwestern, sondern jeder, der heute nötig ist, damit man jemanden ein Gesundheitsrisiko gering halten kann, ein Krankheitsrisiko, da muss man alles zusammennehmen. Der Ärzteschaft geht es im Moment furchtbar schlecht. Es gibt zu wenig Menschen, die einem dieser Berufe zustreben. Es gibt zu wenig Ärzte, es gibt zu wenig Krankenschwestern, es gibt zu wenig Krankenpfleger, es gibt zu wenig Geld für die. Und ich würde, wenn ich Minister wäre, sofort erstmal dafür sorgen, dass die Krankenpfleger und Krankenschwestern mehr Geld kriegen. Dann würde es vielleicht auch mehr geben.
Und unabhängig von diesem politischen Thema, mich würde nochmal deine persönliche Erfahrung, also was macht für dich eine gute Ansprache aus, seitens auch Schwestern oder Ärzte, die mit der Erkrankung zu tun haben und die mit dir kommunizieren? Das ist eben eine entscheidende Frage, die Kommunikation auch mit Betroffenen. Du hast wahrscheinlich auch gute und schlechte Erfahrungen erlebt.
Ja, also ich bin allergisch, wenn ich das Gefühl habe, ich werde angelogen. Mhm. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man den Menschen immer reinen Wein eingießt. Mhm. Aber ich bin auch allergisch gegen Leute, die nicht lügen, und die dadurch sehr cool wirken. Mhm. Der erste Psychiater, der mir gesagt hat, ich habe Parkinson, wurde von mir belohnt mit dem Spruch zu meinem Fahrer. Ich bin die Treppe runtergegangen, stieg ins Auto und habe gesagt, scheiße, ich habe Parkinson. Und Professor Volkmann hat mir nicht beigebracht, scheiße, ich habe Parkinson, sondern hat mir beigebracht, es gibt ein paar Krankheiten, die da oben ihre Ursache haben. Da haben Sie mit Parkinson noch Glück, weil wir haben heute Medikamente, die dazu beitragen, dass man das einstellen kann und dass man vielleicht noch ein sehr gutes Jahrzehnt vor sich hat. Und das finde ich keine falsche Hoffnung gemacht, sondern das ist die Tatsache. Und ich glaube, wenn manche Ärzte ein bisschen diplomatischer wären, oder sich öfter vorstellen würden, Sie sind jetzt der Patient und nicht der Arzt, dann könnten Sie ein bisschen netter zu den Menschen sein.
Ich gucke mal rüber zu Lars und leite auf ihn über. Ich glaube, das können wir beide unterstreichen. Und wir machen auch gemeinsam eine Vorlesung an der Uni in Düsseldorf genau zu dem Thema, das heißt Communication Skills bei chronischen Erkrankungen. Und da trainieren wir das genau mit jungen angehenden Medizinern, genau diese Seite auch mal einzunehmen und diese Form der Kommunikation zu pflegen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was du da gerade skizziert hast. Ja.
Vor allem auch die Selbstheilungskräfte und das, was man selbst tun kann, im Vordergrund zu stellen. Das ist auch ganz wichtig. Und da kann ich vielleicht nochmal das Stichwort aufnehmen. Sie haben mir eben erzählt über die Filme, aber Sie haben auch Bücher geschrieben, unter anderem Ernährungsberater. Wir hatten eben über Sport gesprochen bei Parkinson und auch unabhängig von Parkinson. Können Sie ein paar Ernährungstipps geben oder sagen, was Sie besonders beachten, von dem Sie überzeugt sind, dass das vielleicht was ist, was andere auch nachmachen könnten?
Ja, also da bin ich in der Zwischenzeit Spezialist geworden, weil Professor Leitzmann, einer der wirklich großen deutschen Ernährungswissenschaftler ist, und er hat eins der Lehrbücher schlechthin für die Universität geschrieben. Das ist so ein dicker Wälzer, 20 Zentimeter breit. Das ist der Leitzmann. Und der hat mir eigentlich in einem verhältnismäßig kurzen Vortrag gesagt, es gibt viel zu viele Tipps über Ernährung, die viel zu unterschiedlich sind. Es ist viel leichter. Werdet Vegetarier, werdet Veganer, ernährt euch nach der Mittelmeerküche. Das sind schon drei Stichworte, wenn man sich daran hält, lebt man gesund.
Dein Umfeld ist aber nicht nur von Vegetariern und Veganern umgeben.
Nein, aber zu Hause ist es schon sehr vegan geworden. Gut.
Aber man muss sich auch ein bisschen mal was Besonderes gönnen und vielleicht auch mal ausreißen aus dem festen Schema, oder?
Das ist doch das Schönste, was es überhaupt gibt. Das Besondere ist doch erst dadurch besonders, wenn es selten ist.
Ja. Und es schüttet Dopamin aus. Vorfreude schüttet Dopamin aus.
Wunderbar. Ja. Also ich habe auch überhaupt kein Problem an Weihnachten, wenn meine Schwiegermutter einen Braten gemacht hat, ein Stück von dem Fleisch zu essen, wenn ich ihr damit eine Freude mache.
Ja.
weil sie schüttet dann das Dopamin aus, weil sie sich freut.
So, genug Dopamin für die ganze Familie. Das ist dann, der Raum ist gefüllt davon dann, sozusagen, genau. Ja, Ernährung haben wir. Martin, möchtest du was fragen?
Ich habe noch eine persönliche Frage.
Nee, darf ich noch was zur Ernährung
jetzt,
sagen?
Jetzt drehen wir den Spieß um.
Also ich habe, glaube ich, jede Diät probiert, die es gibt. Ich habe einfach 5 Kilo an mir, die sich immer wieder mit dem berühmten Jojo-Effekt aufladen. Ich esse gern Schokolade, in der Weihnachtszeit nehme ich 5 Kilo zu. Ich renne wie ein Wiesel durch den Wald, vom Sport nimmt man nicht ab. Das heißt, man muss so viel Sport treiben, dass es schon krankhaft wird, wenn man abnehmen möchte. Und ich habe die Meyer-Diät probiert, die Brigitte-Diät, die 1000-Kalorien-Diät, alle möglichen Sparprogramme und geschrotet habe ich und was es so alles gibt. Und die mögen ja alle recht haben, dass sie mit dem Ergebnis 3 Wochen angeben können, der hat in 3 Wochen 5 Kilo abgenommen. Aber sie haben alle nicht recht mit dem Ergebnis, wie es weitergeht. Und ich habe am eigenen Leib erfahren, dass die ganzen Gesundheitskliniken, in die man fährt, um abzunehmen, da soll man lieber hinfahren und ein gutes Buch lesen oder Sport machen. Die Abnahmenummer, die kann ich nicht empfehlen.
Da habe ich nämlich noch eine Frage. Das betrifft ja Entscheidungen, die man im Leben trifft. Diätkliniken würdest du jetzt nicht fokussieren für dich weiter. Was mich interessieren würde, ist eine sehr persönliche Frage, aber wenn du zurückblickst und du hast mir gestern erzählt, dass du ja auch viele Mentoren im Leben hattest und viele gute Ereignisse. Gibt es irgendwelche Weichenstellungen, wo du denkst, so in der Retrospektive, den Weg würdest du nicht wieder einschlagen?
Da gibt es viel. Eine Zeit lang habe ich mir immer eingeredet, da gibt es gar nichts. Und das ist ja so eine Modeantwort. Wenn Sie jetzt Ihr Leben bedenken, was würden Sie noch mal anders machen? Dann arbeiten 90% der Befragten nichts, weil sie zu faul sind, darüber nachzudenken. Oder weil sie vielleicht gar nicht zugeben wollen, dass sie zu der Gruppe gehörten, zu der sie heute vielleicht nicht mehr gehören möchten. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, wo immer man über sich nachdenkt, sich überlegt, belügt man sich jetzt nicht. Der Selbstbetrug ist der größte Betrug.
Ja, und wahrscheinlich ist es auch ähnlich mit der Erkrankung. Wenn man nicht damit umzugehen lernt und sich sozusagen das nur verdrängt, dann kann man auch wahrscheinlich keine Heilung oder zumindest keine Linderung annehmen.
Also ich habe das gemacht, was höchstwahrscheinlich jeder macht, der die Diagnose kriegt, Parkinson. Ich habe nächtelang gegoogelt und habe das große Glück gehabt, dass ich mich mit der Googelei nicht gut auskenne und hin und wieder auf irgendeinen Punkt drückte, dessen Antwort ich nicht voraussehen konnte. Und da fand ich den Satz: Man muss nicht unbedingt früher sterben, wenn man Parkinson hat. Ein Riesenaufatmen nachts um 4 in meinem Zimmer, als ich diesen Satz gelesen habe. Habe ich gedacht, na, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Und wenn man sich dann mit diesen Dingen beschäftigt und weiß, es gibt heute Medikamente, die Forschung arbeitet daran. Ich denke jetzt an Covid. Diese nette Mainzer Firma mit diesen beiden Menschen, deren Namen man nicht aussprechen kann, aber die man ein Leben lang nicht vergessen wird. Die wohnen jetzt in einer Straße, die auch noch so einen lustigen Namen hat.
Zur Goldgrube, glaube ich, oder?
Bitte?
Zur Goldgrube, oder wie heißt
das? Zur Goldgrube.
An der Goldgrube, glaube ich.
Die haben doch bewiesen, wenn die Wissenschaft mit genügend Geld ausgerüstet ist, dann kann sie sehr schnell zu Ergebnissen kommen. Und das ist jetzt mein Auftrag.
Ja.
Betteln, betteln, betteln. Es könnte doch irgendein Millionär zum Beispiel sagen, das nächste Schiff, was ich mir kaufe, ist 2 Meter kürzer und für die 2 Meter lege ich mal 10 Millionen in die Parkinson-Forschung. Und ich hoffe, ich finde so einen.
Da bin ich mir sicher und da bist du auch sehr aktiv. Demnächst gibt es ja auch eine Charity-Veranstaltung, glaube ich, in Karlsruhe. Also viele Aktivitäten. Und was du auch machst, du informierst. Und zwar mit gutem Fundament. Und das, was du gerade beschrieben hast, was Google anbelangt, das ist das, was ich, und da schaue ich zu dir rüber, Lars, meinen Patienten grundsätzlich nicht empfehle. Ich sage, googeln Sie nicht, sondern holen Sie sich gute Informationen von Experten, von anderen Betroffenen. Und wenn Sie das dann einordnen können, das ist ja unabhängig von Parkinson, ich glaube, das betrifft jede Erkrankung, dann kann man sich ja gerne auch zusätzlich über das Internet informieren. Aber blind da reinzugehen, man kriegt so viel schlechte Informationen und so viel Verängstigendes, das würde ich persönlich auch nicht unterstreichen, dass es ein sinnvoller Weg ist, direkt da reinzugehen.
Ich kann da nur 3-mal Ausrufezeichen hinsetzen. Du hast völlig recht. Meine Frau hat das als erste erkannt in unserer Familie. Die hat gesagt, hör auf zu googeln.
Ja.
Das mag stimmen, wenn man das als allgemeine Empfehlung herausgibt. Ja. In meinem Fall stimmt es nicht, weil ich so viele Tipps gekriegt habe, die ich für absolut dumm halte, dass ich eine Übersicht bekommen habe über die Scharlatanerie am Rande dieser Krankheit.
Ja.
Es gibt halt auch böse Ärzte, die sagen, sie hätten was gefunden und die damit einfach nur Geld machen wollen. Also wenn ein Journalist, der kritisch ist, und ein Vorgebildeter wie ich mit dieser Krankheit, der auch noch die Krankheit hat, sich mit Google beschäftigt, dann muss das erlaubt sein.
Da kommen wir nochmal zurück zu dem ersten Aufklärungsgespräch, was, glaube ich, auch entscheidend ist. Die Diagnosemitteilung, hatten Sie ja schon gesagt, dass es am Anfang nicht so gelaufen ist, wie man es machen sollte. Und dann werden die Betroffenen tatsächlich auch in so eine Google-Falle reingetrieben. Man geht dann von dem Arztgespräch zurück und kommt dann in so eine Leere und benutzt das dann als Substitut. Das ist eigentlich ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte zu Beginn. Wie würden Sie künstliche Intelligenz einschätzen? Haben Sie die Diskussion in den letzten Wochen da verfolgt? Glauben Sie, dass das in der Medizin oder wird auch in der Medienbranche diskutiert, eine Riesenänderung ausmachen wird? Haben Sie da eine Meinung zu?
Ich habe 1985 bis 1995 hochkarätige Wissenschaftler interviewt. Und die haben mir damals schon alle gesagt, die wichtigste Zukunft in der Forschung ist unser Gehirn. Und wir werden in den nächsten 20 Jahren so unermessliche Erkenntnisse bekommen. Und wir sind kurz davor, wieder einen großen Durchbruch zu finden durch diese immense Zahl, die im Rechenvorgang heute bearbeitbar ist. Ein Nobelpreisträger, der 1928 etwas erfunden hat, der hat noch 2000 handbeschriebene Seiten notiert, um sich das alles zu merken, was er gefunden hat. Heute passiert das, wozu der 3 Monate brauchte, in 3 Sekunden, wenn es mal überhaupt 3 Sekunden sind. Das ist unglaublich spannend. Natürlich löst es auch eine Diskussion heraus, nämlich die Diskussion, soll man sich auf diese Zahlenmaterial wirklich verlassen? Soll man diese künstliche Intelligenz so weit vorantreiben lassen, dass man sie wohl möglich übersieht, dass sie einen überholt?
Und also, mit Falschinformationen auch versorgt. Heute war eine Überschrift in der FAZ, ChatGPT lügt, dass sich die Balken biegen, weil da nämlich die Frage war, wenn die nicht auf Informationen zurückgreifen können, dass sie eben auch Dinge hinzudichten.
Ja, wenn man, das greift ja auf Informationen aus dem Internet zurück und es sind auch Falschinformationen drin. Ja. Wenn natürlich eine künstliche Intelligenz, der Algorithmus damit gefüttert wird und daraus lernt, können da genauso viele Informationen entstehen. Ja, also auf jeden Fall, vielleicht können wir da wieder einsetzen, wäre es, glaube ich, wichtig, dass wir Regeln aufstellen für über künstliche Intelligenz. Das hat ja auch der Deutsche Ethikrat jetzt gerade nochmal ein Positionspapier gemacht, vor allem, dass auch transparent gemacht wird, wie kommt dieses System auf dieses Ziel, wie kommt es, wie das Ergebnis produziert, ne? Welche Schritte sind dazwischen? Ich glaube, das ist zumindest zu fordern.
Ja. Es sind spannende Entwicklungen. Ich glaube, wir werden von vielem auch profitieren. Und wovon wir besonders profitieren werden, nämlich heute. Und das hat nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das hat damit zu tun, dass du, lieber Frank, heute in Potsdam mit uns diesen Welt-Parkinson-Tag begehen wirst. Worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und du wirst informieren. Es werden hoffentlich viele Menschen zusehen. Und ich hoffe, dass auch viele Menschen diesen Podcast anhören, denn der hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, das eingangs von dir genannte Zitat, das eine gute Moderation bedeutet, dass der Interviewte viel spricht, ist uns gelungen. Und ich finde, du hast uns tolle Antworten gegeben auf unsere Fragen. Es hat viel Spaß gemacht. Tausend Dank an dich.
Ich bedanke mich und ich möchte unseren Hörern sagen, mir gegenüber sitzen zwei völlig entspannte Journalisten. Und ihr gebt doch zu, das macht viel aus, wenn man sich nach hinten anlehnt und nicht immer nur vorne ins Mikrofon reinkriegt.
Absolut. Also wir haben gute Tipps schon heute bekommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich.